HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Bei Merck in Darmstadt drehte sich am Dienstag alles um mRNA. Diese Technologie, die Körperzellen per Botenerbgut dazu bringt, sich gegen Eindringlinge zu wehren, ja, die kennen ja viele von uns spätestens seit der Diskussion um die Corona-Impfstoffe. Aber die mRNA-Technologie eignet sich nicht nur, um Coronaviren zu bekämpfen, auch in ganz anderen Bereichen spielt sie inzwischen eine große Rolle. Zum Beispiel beim Kampf gegen Krebs, Herz oder seltene Muskelkrankheiten. An den Merck-Standorten in Hamburg und Darmstadt sind jetzt 2 Produktionsstätten offiziell eröffnet worden, in denen mRNA-Wirkstoffe hergestellt werden können, je nach Anwendungsgebiet. HR-Inforeporterin Petra Demand berichtet.
Ich muss zugeben, die neue mRNA-Produktionsstätte enttäuscht mich optisch ein wenig. Kein riesiges Bauwerk mit Unmengen kurioser Rohrleitungen und Warnschildern, wie man es sonst vom Werksgelände der Firma Merck gewohnt ist. Nein, die neue bahnbrechende Fabrik befindet sich im 2. Stockwerk eines Gebäudes, in dem auch die Personalabteilung untergebracht sein könnte. Mit dem Aufzug geht es hoch. Eine Sicherheitstür öffnet sich. Es geht in einen speziellen Zuschauergang. Durch Glasscheiben kann man in die eigentlichen Räume schauen. 600 Quadratmeter laborartige Räume mit Gerätschaften und Maschinen aus Edelstahl, Regalen, Monitoren. Sieht unscheinbar aus, bringt aber Wirkstoffe hervor mit enormem Potenzial, die Medizin in großen Schritten voranzubringen, sagt Matthias Heinzel, der Leiter der Abteilung Life Science bei Merck.
Momentan sind mehr als 500 Studien, an denen gearbeitet wird, um eben neue Anwendungen zu entwickeln. Das sind Impfstoffe für Atemwegserkrankungen, für andere Viruserkrankungen, das sind Anwendungen im Bereich Onkologie. Und da muss man natürlich ganz am Anfang schon mit den Forschern, mit den Instituten arbeiten. Das tun wir. Deswegen können wir hier mit unseren Standorten in Darmstadt und Hamburg von Anfang an Forscher unterstützen und dann am Ende bis zu der kommerziellen Anwendung die Reise begleiten.
Eine Zusammenarbeit gibt es zum Beispiel mit einer Forschungseinrichtung der Berliner Charité. Dabei geht es um seltene Muskelerkrankungen und auch darum, diese Krankheiten nicht nur zu behandeln, sondern zukünftig auch heilen zu können. Auch verschiedene Pharmaunternehmen sind Partner, deren Namen werden allerdings noch nicht genannt. Neu ist die mRNA-Technologie allerdings nicht. Geforscht wird daran schon seit Jahrzehnten, sagt Matthias Heinzel.
Ja, im Prinzip ist mRNA ein Thema schon seit 60 Jahren. Und über die vielen Jahrzehnte haben etliche Firmen entwickelt, haben Forscher daran entwickelt. Und Merck ist seit schon über 30 Jahren an dem Thema dran. Man muss auch sagen, dass insbesondere der Onkologiebereich, also der Kampf gegen Krebs, war ein wesentlicher Treiber über die letzten Jahre. Und die Corona-Krise war sozusagen eine Herausforderung für die Industrie und wir haben alle zusammengearbeitet, um eben diese Wirkstoffe zu entwickeln, sind aber jetzt wieder dabei, uns stärker um diese Themen wie Onkologie zu kümmern.
Das wirklich Neue, was Merck seit heute anbietet, ist das Komplettpaket. Pharmaunternehmen oder Forschungsinstitute haben eine Idee für ein Medikament und können das jetzt von der Idee bis zum fertigen Impfstoff bei Merck produzieren lassen.
Merck hat 2 neue Standorte eröffnet in Hamburg und Darmstadt. Da geht es um mRNA-Wirkstoffe und unsere Reporterin Petra Demand hat uns darüber informiert. Die katholischen Bischöfe haben bei ihrer Herbstvollversammlung in Wiesbaden eine Arbeitshilfe veröffentlicht, die sich dem Missbrauch geistlicher Autorität widmet. Damit wollen die Bischöfe mehr Licht in einen bisher kaum erforschten und kaum geregelten Bereich bringen. HR-Inforeporter Klaus Hofmeister.
Sie haben hohe Ideale und sind bereit, ihr ganzes Leben einzusetzen. Doch dann geraten sie in die Hände gefährlicher Seelenführer. 300 Seiten dick ist das Buch, das die Benediktinerin Philippa Rath gerade herausgegeben hat, mit Zeugnissen von Frauen, die berichten, wie Spiritualität benutzt wurde, um sie zu kontrollieren, zu manipulieren und auszubeuten. Nicht nur in manchmal sektenhaften geistlichen Gemeinschaften, sondern auch in altehrwürdigen Orden.
Es gibt Fälle, wo Spirituale, das heißt also die Priester, die einer Gemeinschaft in priesterlichen Diensten zur Seite stehen, ihr Amt ja missbrauchen, um Menschen zu manipulieren. Und dagegen muss man aufstehen.
Geistlicher Missbrauch ist Machtmissbrauch. Er geschieht durch Kleriker, aber oft auch durch charismatische Führergestalten in christlichen Bewegungen. Der Fuldaer Bischof Michael Gerber sagt, was aus seiner Sicht geistlichen Missbrauch ausmacht.
Das heißt, es kommt zu Aussagen von Menschen, die andere begleiten oder die Leitungsverantwortung haben. Ich weiß, was für dich gut ist. Ich erkenne dich besser, als du dich selbst erkennst. Oder ich weiß, was Gott von dir will.
Mitglieder geistlicher Gemeinschaften berichten, dass ihnen sogar gesagt wurde, welche Frau sie zu heiraten haben oder welchen Beruf sie ausüben sollen. Betroffene von geistlichem Missbrauch haben es allerdings oft schwer, Gehör zu finden, sagt der Dresdner Bischof Heinrich Timmer-Evers, Mitautor der Arbeitshilfe. Nötig seien spezialisierte Anlaufstellen. Er fordert dazu auf, dass sich weitere Betroffene melden.
Die physischen, emotionalen, biografischen und existenziellen Folgen, die lebenslang wirkenden Verwundungen solcher Missbrauchs, sind denen des sexuellen Missbrauchs vergleichbar.
Geistlicher Missbrauch, also das Abhängigmachen von Menschen bis zur Selbstverleugnung, kann auch in sexuellen Missbrauch übergehen. Die Arbeitshilfe nennt Kriterien, wann die Alarmglocken schrillen sollten. Wenn es auffälligen geistlichen Personenkult gibt zum Beispiel, wenn Kontakte nach außen eingeschränkt werden, Bücher und Medien zensiert werden. Bischof Timmer-Evers nennt dagegen das entscheidende positive Qualitätsmerkmal von Seelsorge.
Ist geistliche Leitung und Begleitung etwas, was den Einzelnen in die Freiheit führt?
Geistlicher Missbrauch wird im kirchlichen Strafrecht derzeit noch nicht als Straftat qualifiziert. Die Arbeitshilfe der Bischöfe soll mithelfen, dass dieser unterbelichtete Komplex kirchlichen Missbrauchs stärker in den Blick gerät und auch bei der Ausbildung von Priestern und Seelsorgern größere Aufmerksamkeit erfährt.
Klaus Hofmeister hat für uns von der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz aus Wiesbaden berichtet zum Thema geistlicher Missbrauch. Unsere HR Wählbar. Ja, in diese haben wir vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober alle 6 hessischen Spitzenkandidaten eingeladen nach Gießen. Jetzt geht es weiter mit dem Spitzenkandidaten der Grünen, Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Auch diesmal wird es musikalisch und rhythmisch. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Focke fasst für uns zusammen, wie sich Tarek Al-Wazir in unserer Wählbar geschlagen hat.
Tarek Al-Wazir ist ein Offenbacher Bub und ein alter Hase im landespolitischen Geschäft. Bereits zum 6. Mal startet er für die hessischen Grünen in den Landtagswahlkampf. Aber eine Sache ist dann auch für ihn neu.
Ja, ich bin sicherlich der Erfahrenste, was diese Rolle des Spitzenkandidaten angeht. Aber bei mir ist dieses Mal ja was ganz Neues dabei. Ich bin das erste Mal Ministerpräsidentenkandidat. Und diesen Dreikampf um die Staatskanzlei, den meinen die Grünen ernst, den meine ich ernst. Und insofern ist das schon was ganz Besonderes und Neues.
Etwas Besonderes und Neues war es auch, als der grüne Al-Wazir vor fast 10 Jahren das hessische Wirtschaftsministerium übernommen hat. Jetzt möchte er also der erste Grüne in der hessischen Staatskanzlei werden. Und ein Versprechen gibt er dann auch noch ab.
Die Bürgerinnen und Bürger haben es in der Hand. Und egal wie die Wahl ausgeht, ich bin auch nach der Wahl noch da. Ich renne nicht weg.
Beim Thekengespräch mit Al-Wazir wird schnell klar, Al-Wazir ist Hesse durch und durch.
Ach, Hesse sein, das ist einerseits weltoffen und international und andererseits auch eine gewisse Gelassenheit. So im Sinne von, bevor ich mich aufrege, ist es mir lieber egal.
Gar nicht egal ist es ihm, wie er am Billardtisch abschneidet. Hier entwickelt Al-Wazir einen gewissen Ehrgeiz, aber er kann es auch. Auch beim Tippen der Wahlprogramme liegt er fast richtig.
Anbindung des Umlandes an die urbanen Zentren wollen wir mit Radschnellwegen voranbringen. Den Kommunen wollen wir die Baulast abnehmen. Also ich habe zwar sehr dafür gekämpft, dass die Radschnellwege vorankommen, aber ich war nicht dafür, dass die Baulast dem Land gegeben wird. Unser Programm ist das nicht. Insofern könnte es sein, SPD oder FDP.
Am Ende tippt er auf SPD. Richtig wäre aber FDP gewesen. Weiter geht's dann zur Jukebox. Bei Pump Up the Jam verwandelt Al-Wazir die Wählbar kurzerhand in eine Disco und tanzt drauf los. Und kann selbst hier noch einen Bezug zu Offenbach herstellen.
Oh, Hessenmusik.
Wissen Sie eigentlich, dass Eurodance bei Logic Records im Kaiserlei erfunden wurde?
Ja.
Nach der Tanzeinlage gibt's dann einen erfrischenden Koalitionscocktail für ihn. Da Al-Wazir der Auffassung ist, dass alle demokratischen Parteien miteinander sprechen müssen, wird es ein bunter Mix.
Als allererstes muss natürlich viel Grün rein. Und eigentlich müsste man jetzt so eine Mischung aus was Schwarzem, Rotem, Gelbem reinmachen. Aber wirklich ein ganz winzigen Spritzer gelb.
Dieses bunte, demokratische Mischgetränk würde er am Ende aber dann doch grün wirkt nennen. Übrigens hat es ihm so gut geschmeckt, dass er direkt noch einen bestellt hat.
Unsere HR Wählbar den kompletten Film mit allen 6 hessischen Spitzenkandidatinnen und Kandidaten finden Sie übrigens in der ARD Mediathek. Das Nationalparkzentrum Kellerwald-Edersee hat eine neue Erlebnisausstellung. 4 neu gestaltete Erlebnisrotunden gibt es dort. Eröffnet wurde die Ausstellung jetzt von Hessens Umweltministerin Priska Hinz. Reporterin Silvia Ritter war für uns vor Ort in Herzhausen und hat mit als eine der ersten reingeschaut in die neue Ausstellung.
Draußen färbt sich der Wald langsam bunt. Im Nationalparkzentrum öffnen die Tore zur neuen Erlebnisausstellung. Man betritt eine andere Welt, taucht ab zu den sprudelnden Quellen und Bächen in Hessens einzigen Nationalpark. 5 Jahre hat man hier auf diesen Moment gewartet. Nationalparkleiter Manuel Schweiger kommt gerade aus der Ausstellung.
Es ist ein tolles Gefühl, ja. Gerade wenn man jetzt so bemerkt, wie die Leute durchgehen, wie sie es wahrnehmen und wie dann die Gesichter strahlen, wie die Überraschungseffekte dann auch funktionieren, das ist schon wirklich ganz besonders, ganz toll.
Dunkel sind die runden Räume beim Betreten, dann wird die Nacht zum Tag. Aus Sommer wird Winter. Inmitten alter Buchenwälder werden die Jahreszeiten lebendig, der Besucher mittendrin.
Es passiert einfach um einem herum dauernd etwas und das ist das, was es so besonders ist. Und es passiert eben durch Licht, durch Ton, durch Objekte, die sich auch bewegen zum Teil. Und das ist eben das, was es so besonders macht, dass man mit allen Sinnen dann diese Ausstellung erleben kann.
Ob Steppengrashüpfer, Pfingstnelke, Feuersalamander oder Uhu, es gibt viel zu sehen und zu hören. Auch die Kleinsten sind hier willkommen.
Viele Schulklassen tatsächlich auch, an die richtet sich das auch gezielt, dass wir sagen, wir bieten hier einen außerschulischen Lernort, haben hier auch einen Klassenraum mit dabei, wo Lehrerinnen und Lehrer auch extra Unterricht mit den Rangern zusammen auch gestalten können. Und da ist es natürlich super, als Einstieg die Kinder auch emotional zu fassen.
Und auch um Felsen geht es hier bei der Ausstellung und den ewigen Kreislauf der Wildnis. Bei so viel zu sehen, gibt es da schon eine Lieblingsecke von Manuel Schweiger?
Ich liebe ja Wasseramseln und die Wasseramsel ist besonders schön geworden, finde ich auch wie man sie dann über Wasser sieht und gleichzeitig hinter einem taucht sie dann ein, um zu fischen. Das ist einfach schön, also die gefällt mir besonders gut.
Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6,50 €. Kinder ab 6 zahlen 4 €. Neben den 4 neuen Erlebnisräumen gibt es auch ein 4D-Sinneskino mit einem 3D-Film. 1,3 Millionen Euro hat das ganze Projekt gekostet. Erika Hofmann ist für die Bildungskonzepte im Nationalpark verantwortlich. Wir klären nochmal, warum hier alles rund ist, die 4 neuen Ausstellungsräume, die Rotunden, ja und auch das Gebäude selbst.
Es soll eigentlich der Wald von oben sein mit den Baumkronen und das soll daran erinnern, deswegen sind auch unsere Exponate zum größten Teil rund.
Durch die unterschiedlichen Rotunden wird der Besucher gelenkt von Fußspuren der Wildkatze.
Ja, die Wildkatze, die führt also durch die Ausstellung, die spielt ja auch im 4D-Film, also eine ganz große Rolle. Da erlebt man auch aus der Perspektive der Wildkatze den Nationalpark.
4 neu gestaltete Erlebnisrotunden gibt es im Nationalparkzentrum Kellerwald-Edersee für die Besucher. Silvia Ritter hat uns einen Einblick gegeben. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.